Kurze Vorbemerkung, bevor ich zur Predigt komme. Wisst ihr eigentlich, wie David getanzt hat, worauf sich das Lied bezieht? Also ich meine jetzt nicht mal das nackig, aber der ging so ab, dass seine Frau gesagt hat, also da haben wir noch ein bisschen Ausbaupotenzial, könnte man so sagen. So, jetzt aber zur Predigt. Ihr merkt schon, heute geht es um den Versandhandel. Der Umsatz steigt 2020 14% dieses Jahr, weiß ich es noch nicht. Aber man könnte auch andersrum sagen, die Deutschen finden es gut, sich Sachen an die Haustür liefern zu lassen. Also ist irgendwie anscheinend schön, bequem oder irgendwie sowas. Naja, zumindest wenn man es nicht im Paketshop abholen muss oder im Garten suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und wie euer Paketbote so drauf ist. Bei uns ist das manchmal wie Osterhase. Ja, für uns ist das praktisch, also so Pakete zu bekommen. Aber wie ist das fürs Paket? Habt ihr das schon mal überlegt? Ja, wie ist das fürs Paket, ja? Du wirst da, also das ist ja Massenhaltung. Ja, du wirst da in so einen Container reingepfercht, rumgeschubst, du darfst bis zu einen Meter runterfallen und musst es irgendwie verkraften. Und wenn du Pech hast, dann wirft dich der Paketbote am Ende einfach auf den Balkon. Ja? Also, wie ist das fürs Paket? Ihr habt mich schon richtig verstanden. Also, ist nicht immer so einfach und schön. Und wie findet das das? Ja, also so eng gequetscht rumtransportiert zu werden. Freiheit für Pakete. Also, ihr dürft auch wieder im Einzelhandel einkaufen gehen, das meine ich jetzt aber nicht. Aber dämmert euch, worum es heute gehen könnte? Nee, dann muss ich das besser erklären, okay? Also, wir lesen mal Absender und Empfänger hier. Also als Absender habe ich hier oben Gott hingeschrieben und als Empfänger jeden Menschen auf dieser Welt. Martin hat schon gesagt, es ist Gottes Mission. Es ist Gottes Mission. Er will das und er hat eine Nachricht. Die hat er verpackt. Und dann soll sie jeden Menschen erreichen. Die gute Nachricht. Und vielleicht erinnert sich noch jemand an die Predigt von vor 2 Wochen. Ich habe jedem völlig ohne zu fragen, der hier in diesem Raum war, also wenn du am Stream zugeschaut hast, tut mir leid, das ist der Letzte, du kannst ihn haben, einen Staffelstab überreicht. Und es stand drauf, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Also wir sind gesandt, wir sind unterwegs, wir sind Pakete, könnte man sagen, Briefe, Postkarten für diese Welt, für jeden Menschen in dieser Welt. Und jetzt fragst du dich vielleicht eher, oh, wie behandelt man so ein Paket, wenn du das Paket bist? Also nein, ich will jetzt nicht sagen, dass Gott uns so rumschubst und uns dubiosen Versanddienstleistern übergibt oder irgendwie sowas, die uns durch die Gegend schubsen. Aber ich habe es vor 2 Wochen ganz bewusst gesagt mit diesem Staffelstab. Gott hat ihn uns überreicht. Jesus hat ihn weitergegeben und wir wurden nicht gefragt. Und ich hätte ja echt gerne in euren Kopf geschaut an dem Moment, wie es euch damit ging, dass ihr einfach so gesandt seid. Martin hat es ja in der Einleitung auch schon gesagt, wir sind ja unterschiedlich. Der eine sagt, ja klar, wusste ich schon, ja, schön, dass du so symbolisch magst. Und der andere sagt, nee, nicht schon wieder. Aber trotzdem, vielleicht fragst du dich auch, Gott, warum ich? Warum ich? Also ich bin ja echt gut. Ich kann ja vieles, aber nicht reden. Und schon gleich gar nicht mit anderen Leuten reden, die ich nicht wirklich gut kenne. Und die ich gut kenne, mit denen will ich eigentlich nicht über das reden. Also ich kenne das. Ich fühle mich da auch immer recht unfähig, obwohl ihr ja denkt, ich kann das total. Nur weil ich hier vorne rede und weil ich hier vorne öfter mal rede und auch über Gott rede. Aber es fällt mir total schwer, wenn ich nicht weiß, dass ein hoher Anteil an Christen hier sitzt. Ist komisch, gell? Ist komisch. Ich bin ein Gesandter Gottes. Wie geht es dir damit? Ich habe mir gedacht, wir sind ja nicht die einzigen ungeeigneten Leute. Wir finden es auch schon in der Bibel. Der Martin hat schon angefangen mit dem Text, den ich heute vorlesen will. Markus diesmal, Kapitel 16, Abvers 14. Und ich will nochmal dazu sagen, ich habe das nicht geplant. Das hat Gott geplant. Also soweit denke ich immer schon gar nicht. Ja, es kommt live on stage und Gott hat den HGV dazu bewegt, 100-jähriges Jubiläum zu haben jetzt und eine Predigtreihe zu machen, in der es im Oktober um Sendung geht. Da hat er schon ein frühes Plan angefangen, gell? Also so viel zur Übersicht Gottes. War nicht meine Idee, aber es geht, wie gesagt, wirklich um Sendung heute wieder. Und wir finden diesen Text am Ende des Markus-Evangeliums. Und vielleicht hat jemand eine Lutherbibel oder eine andere Bibel und merkt, der Text ist irgendwie eingeklammert oder stehen so komische Fußnoten dran. Ich sage mal vorneweg was zu diesem Text, bevor wir zum Text kommen. Markus 16, ab Vers 9 ist man sich nicht ganz sicher, ob das der Markus geschrieben hat. Damit will ich nicht sagen, es ist nicht sinnvoll. Bitte nicht falsch verstehen. Wir sind uns nur nicht ganz sicher, warum das griechische Neue Testament ist ja ursprünglich im Griechischen und als Handschriften geschrieben und in den ganz, ganz alten Handschriften fehlen diese letzten Verse. Ab 120 bis 200 nach Christus findet man so die ersten Hinweise auf den Teil. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Die genauere Erklärung ruft mich an, schreibt mir ein E-Mail, ich schicke sie euch. Ist nicht so wichtig. Wichtig ist, Gott wollte, dass er da drinnen steht. Punkt. Aber ich finde das andere schon erwähnenswert. So, also Gott wollte, dass es da drinnen steht, aber wahrscheinlich haben es die ersten Christen so ein bisschen mit dem Rückblick auch dahin geschrieben. Und das ändert den Blickwinkel, aber ich finde es sogar positiv, weil es uns nämlich zeigt, was sie wichtig fanden, dass es am Ende nochmal richtig notiert ist. So, und jetzt springen wir in den Text rein, ab Vers 14. Martin hat den ersten Teil ja schon vorgelesen. Ich lese ihn trotzdem nochmal. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Na, entdeckt ihr die perfekten Jünger? Also sie sitzen zusammen und aßen. Hier steht jetzt nicht wie bei Johannes, dass sie ganz ängstlich beisammen saßen und alles verrammelt und verriegelt haben. Das steht da nicht, aber es steht trotzdem da, sie saßen beisammen. Jesus kommt rein und das Erste, was passiert ist, er zeigt sich ihnen. Und ich finde das cool, dass du das erwähnt hast am Anfang. Das darf man nicht übersehen. Offenbaren könnte man dazu sagen. Und die ganze Bibel, ach, ich wollte ja vorhin hier noch die Botschaft auspacken. Man muss ja Pakete, wenn man sie kriegt, auch auspacken, gell? Also die Botschaft ist eigentlich total einfach. Ich habe zwei Sachen reingetackt. Einmal die Kurzversion. Ich hoffe, es kann jeder lesen. Und einmal die Langversion. So. Genau, also ich glaube, das ist der Inhalt, den Jesus rüberbringen will. Und wenn es um Offenbarung geht, dann geht es auch viel um die Bibel. Offenbaren heißt nämlich sich zeigen, etwas erkennen, etwas wird ersichtlich, nicht etwas ist dann erst da. Also es ist ein großer Unterschied. Da ist Jesus schon lange, aber in dem Moment offenbart er sich so, dass es die Jünger sehen, erkennen, begreifen, kapieren. Und ich weiß nicht, ob es euch auch an manchen Stellen so geht. Die Bibel ist für mich eine Offenbarung. Ich verstehe sie aber nicht immer. Und dann in manchen Momenten schließt Gott noch mal mehr auf und man merkt wirklich, was dieser eine Teil, dieser Vers, dieser Satz mit dem eigenen Leben zu tun hat, obwohl man ihn vorher schon gefühlte 100 Mal gelesen hat. Das ist Offenbarung. Offenbarung heißt nicht immer, ich sehe was absolut Neues, sondern es ist schon lange da, aber ich erkenne es erst jetzt für mich. Und das passiert den Jüngern an der Stelle auch. Das war eigentlich gar nichts Neues für sie, sondern Jesus hat das vorher angekündigt. Die Frau hat es schon gesehen, die Emmaus-Jünger vielleicht auch schon, wenn wir jetzt das Lukas-Evangelium damit reinmischen. Aber wirklich gecheckt, wirklich erkannt, haben es die Jünger erst dann. Und das kennt ihr vielleicht mit ganz anderen Themen wie dem Glauben auch. Da erklärt ihr Leuten was 20 Mal und sie checken es nicht. Die brauchen noch eine andere Offenbarung. Und dann passiert irgendwas ganz Komisches, also Mathe-Hausaufgaben erklären oder sowas in die Richtung. Und auf einmal heißt es, ach so, ja, jetzt habe ich's. Manchmal passiert das auch nicht. Aber genau das passiert in dem Moment. Da ist den Jüngern klar, alles, was da vorher war, hat seinen Sinn und alle Puzzle passen zusammen, obwohl sie theoretisch vorher alles schon kapieren hätten können. Und jetzt ist das Spannende, es passiert etwas, was nicht oft im Neuen Testament vorkommt. Jesus schimpft. Also der mault die Jünger richtig an. Der Text hier sagt, er rügte sie, also die Übersetzung, die ich euch mitgebracht habe. Aber ihr dürft da ruhig euch vorstellen, dass er richtig gemeckert, getadelt hat. Und gesagt, so geht das gar nicht. Ja, und warum? Nicht, weil sie um den Tisch aßen, nicht, weil das Falsche am Tisch stand oder irgendwie sowas, sondern wegen ihrem nicht glauben, weil sie nicht auf das vertraut haben, was vorher irgendwie doch schon offensichtlich war, was sie eigentlich hätten erkennen können, aber sie erst in dem Moment, wo Jesus sich zeigt, wirklich verstanden haben. Das ist der einzige Punkt, warum er sie tadelt. Nicht, weil sie was falsch gemacht haben in dem Sinne, sondern weil ihre Herzenseinstellung nicht gepasst hat. Also er tadelt sie, und das finde ich wichtig festzuhalten, nur wegen diesem Unglauben, wegen der Herzenshärte, weil sie es nicht für möglich halten wollten, vielleicht sogar. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir aufpassen. Was wollen wir alles nicht für möglich halten, wenn es in Bezug auf Gott ist? Also wo will Gott uns wachrütteln und sagen, haltet ihr das für möglich? Ich habe es euch doch gesagt, lest mal nach. Glaubt ihr das, was sich über mich gezeigt hat? Oder verschließt ihr euch? Und die Jünger müssen sich wohl vorher so ein Stück weit auch verschlossen haben vor dem, was sie 3 Jahre vorher mit Jesus erlebt haben. Darum sage ich ja, die sind bestens geeignet für Gottes Mission, oder? Also er rügt sie und tadelt sie. Und wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt oder am Stream sitzt und, meine Bibel hält nicht so, die ist schon zu oft aufgeschlagen. Und dir sagst, ich weiß nicht, ob ich das glauben will, dann muss ich sagen, dann bist du in guter Gesellschaft. Steht sogar schon in der Bibel, dass es Leute gibt, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren und am Ende, na gut, die Ereignisse vorher waren schon echt hart, es nicht glauben wollten, es nicht wahrhaben wollten. Ihnen war nicht klar, dass Jesus wirklich alle Macht hat, auch über Leben und Tod. Jetzt hatten die Jünger damals echt einen Vorteil. Die haben ihn gesehen. Er stand leiblich vor ihnen. Ich würde auch sagen, mir ist er begegnet, aber er stand nicht leiblich vor mir. Ja? Ich habe ihn gespürt, ich habe ihn in verschiedenen Situationen erlebt und dafür bin ich dankbar. Ich habe ihn aber trotzdem nie leiblich gesehen. Ich hoffe, du hattest auch deine Begegnung, wie auch immer sie ausgesehen haben mag. Und wenn nicht, dann möchte ich dir echt Mut machen, bitt Gott auch nochmal um so eine Begegnung, dass du sagst, ich möchte dich nochmal erleben, spüren. Ich glaube nicht, dass Gott sich verschließt. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie er dir begegnen wird. Und vielleicht musst du dein Herz weiden, weil er schon lange dasteht und dich schüttelt, aber du das nicht merken willst, wie er es macht. Also da liegt es auch manchmal an unserem Herzen. Was lassen wir zu? Welche Wege gestehen wir Gott zu, dass er in unser Leben sprechen und reden darf? Vielleicht ist es nur ein anderer, der dir immer wieder erzählt und dann an der Tür rüttelt. Und du willst aber selber eine Stimme hören. Ich kann nicht bestimmen, wie Gott in dein Leben redet. Ich kann dich nur bitten, öffne dein Herz und mach es weit für Gottes Reden. Und wie gesagt, der Knackpunkt war nur, dass sie nicht glauben wollten. Jesus erhebt da echt heftige Vorwürfe gegen sie. Und es geht ums Herz und die Einstellung. Gott offenbart sich heute noch. Und die Frage ist, die habe ich euch mal mitgebracht, willst du überhaupt Gott erkennen? Willst du Gott eine Chance geben, sich dir zu zeigen? Oder schließt du es unbewusst aus oder magst die Hürde so hoch, dass es schon echt schwer ist? Also das ist, ich finde es eine wichtige Frage. Und da würden die Jünger knallhart wachgerüttelt am Anfang dieses Textes. Ja, und falls du offen bist, dass Gott in dein Leben redet und du ihn kennst und ihm begegnen willst, dann lesen wir jetzt den Text zusammen weiter. Sonst bleib lieber bei der Frage. Das ist die wichtigere heute. Und dann gibt es nämlich eine krasse Wendung, Vers 15. Und er sagte ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Krass, oder? Jesus nennt ein paar Worte vorher die Jünger noch, nein, ich will nicht sagen Idioten, Entschuldigung, ich wollte es nicht sagen. Also er packt sie, rüttelt sie und sagt, so geht's nicht. Und als nächstes sagt er so, und jetzt geht los. Ganz einfach. Keine weiteren Bedingungen, keine weitere 3-jährige Schulunterricht, keine Ausbildung, keine Ermutigung, kein irgendwas. Einfach ein losgeschickt werden. Puh. Also ganz ehrlich, wenn ich gerade jemand vor mir sitzen hätte, der starke Glaubenszweifel hat, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal auf den Weg gehen. Wir schauen zusammen in die Bibel, wir gucken nochmal. Ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, schön, gut, geh mal zu deinem Nachbarn und erzähl ihm, was du glaubst. Aber genau das macht Jesus hier. Genau das macht Jesus hier mit diesen unperfekten Leuten. Ohne Plan B, zumindest wüsste ich nichts davon, steht nichts weiter da drinnen von dem Plan B, den Gott hat, schickt er die Jünger los. Und das finde ich auf der einen Seite herausfordernd und auf der anderen Seite echt gut. Weil es liegt nicht dran, wie ich bin. Ja? Es liegt auch nicht dran, wie du bist. Es liegt nicht dran, wie fähig ich mich fühle oder wie fähig du dich fühlst. Sondern es liegt an Gott. Und er ist gut genug. Es liegt an Gott und seiner Art. Und die sagt, da ist das Paket, trag's aus. Der Inhalt ist gepackt. Ist doch irgendwie auch schön. Es liegt nicht dran mir, dass ich erst irgendwie was sein muss, können muss, weiß ich was muss. Gott will mich benutzen. Er hat den Inhalt gepackt. Und dann finden wir in dem Teil ein paar Aspekte, die will ich mal herausgreifen. Geht hin ist der erste. Und es steht da, geht hin. Ich weiß, wir würden lieber hören, kommt her. Ja, das ist viel einfacher, dann können wir nämlich sitzen bleiben. Aber das steht, und nicht nur da, auch in Matthäus oder auch im Johannesevangelium steht, geht hin. Jesu Jünger sollen nicht warten, bis irgendjemand kommt, sondern wir sollen hingehen. Also wer von euch mag es, wenn er sein Paket in der Filiale abholen muss? Ja? Ja? Nee. Hat Jesus schon damals gewusst. Also es will keiner hingehen und irgendwas abholen, sondern wir freuen uns, wenn der Postbote klingelt und auch wartet und er es uns geben kann. Also geht hin. Die Gemeinde ist dazu da, uns zuzurüsten, aber nicht dazu da, um zu warten, dass Leute kommen, die von Jesus erfahren wollen. Das passiert Gott sei Dank auch, ja. Aber ansonsten steht da, geht hin, macht zu Jüngern, sucht Wege, versucht zu verstehen, wie wir das Menschen erklären können. Geht hin, geht an die Haustür und gebt es weiter. Zweites, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also ich habe ja schon gesagt, der Inhalt steht da drinnen. Wir müssen ihn uns nicht ausdenken. Wir müssen ihn auch nicht schönreden. Wir müssen ihn nicht hinbiegen. Wir müssen ihn nicht verändern. Wir müssen ihn nicht anpassen. Die Leute kriegen auch kein Überraschungspaket. Wir wissen, was drinnen ist, wenn wir es abliefern. Aber sie kriegen vielleicht auch nicht das, was sie gerne hätten. Muss man auch ehrlich sagen. Ja, also habt ihr schon davon gehört, ab und zu passiert es Leuten, dass sie einfach Pakete kriegen, die sie gar nicht bestellt haben. Sie sind meistens nicht amused drüber, weil sie kriegen dann 20, 40, 50, 100 davon und kriegen viel unnötigen Ramsch. Passiert wirklich. Das ist nicht der Fall bei uns. Wir wissen ganz genau, was wir abgeben sollen und was drinnen ist. Und es ist was Gutes drinnen. Aber gemeint ist eben nicht, dass wir nur nett über den Glauben informieren sollen und vielleicht so einen unverbindlichen interreligiösen Dialog treten, sondern Jesus beansprucht Herrschaft. Wir sollen hingehen als seine offiziellen Vertreter und Boten und in seiner Autorität etwas weitergeben, dessen Inhalt wir nicht bestimmt haben und auch nicht bestimmen müssen oder dürfen. Wir sollen es weitergeben, dass Gott sich nach allen sehnt, aber man nicht automatisch in Gottes Gegenwart ist. Punkt. Dass es da einen Bruch gab zwischen den Menschen, aber Gott mit ausgestreckten Armen dasteht und mit Jesus den Weg geöffnet hat, diesen Bruch überwunden hat. Den Inhalt hat Gott gepackt, nicht umpacken, steht nicht drinnen. Also geht hin mit der Botschaft von Gott. Drittens, wer glaubt und getauft wird, steht an der Stelle da. Also für Jesus scheint es normal zu sein, dann auch zu taufen hinterher und für die Jünger und für die ersten Christen. Ja? Nach dem inneren Erkenntnis, wenn ich gecheckt habe, was in dem Paket ist, kommt auch das Äußere dazu, die Taufe als ganz normales Zeugnis, was Gott in mir verändert hat, ausgedrückt nach außen hin. Glaube heißt also nicht nur, ich halte was für wahr, sondern ich stehe wirklich dahinter, mit Haut und Haar komplett in die Lebensgemeinschaft Jesu rein. Ich hoffe, ihr habt nicht im Kopf, wie gesagt, das haben eher die ersten Christen wie der also wie Markus geschrieben, diese Verse. Denen war auch klar, dazu gehört auch die Antwort des Glaubenden. Ich gehöre dazu. Aber es gehört noch was dazu. Eine Warnung. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden, steht in diesem Vers dann. Und das wurde jahrhundertelang von der Kirche missbraucht. Das will ich mal ganz bewusst so nennen. Als Drohung, als Druckmittel. Und wenn du nicht, dann wirst du exkommuniziert. Und dann bist du ewig verloren in der Verdammnis. Das steht nicht da, was daraus gemacht worden ist. Aber es steht trotzdem ganz klar, wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ja? Wir fallen nämlich gerade von der anderen Seite vom Pferd und sagen, ja, es wäre schon ganz schön, wenn du glaubst und vielleicht auch ein bisschen besser für dich. Aber dass das ewige Konsequenzen hat, ich verdränge das gern mal. Aber es gehört dazu. Also wie Menschen auf diese Botschaft, die in diesem Paket steckt, das du übergeben darfst, das hat Auswirkungen. Hoffentlich schon in dieser Welt, aber vor allem in der Ewigkeit. Und wenn du da sitzt und das zum ersten Mal hörst, mir fällt das nicht leid, darüber zu reden, ja? Weil ich wünsche mir, dass am Ende alle bei Gott sind. Und die Möglichkeit besteht ja. Aber Gott will dich nicht zwingen, in seine Nähe zu kommen. Und deswegen gibt es diesen Vers. Und das Urteil spricht dann auch nicht ich, Gott sei Dank, oder einer von uns, oder eine Kirche, oder eine Gemeinde, oder irgendwas, sondern dieses Urteil spricht allein Gott, gerecht. Und er kennt dich, der weiß, wie du zu ihm stehst und wie du Jesus findest. Aber er wird es daran machen, festmachen, wie du zu Jesus stehst und wie du zu Gott stehst. Das ist sein Urteilskriterium, so steht es im Neuen Testament. Ganz klar und einfach. Es steht ja auch schon da, dass nicht wir urteilen, sondern verurteilt werden. Also passiv, Gott tut es, Gott urteilt. Sind klare Anweisungen und auch harte Anweisungen und herausfordernde Anweisungen. Aber wer einen klaren Auftrag will, hier steht er. Jetzt liegt es an euch, ob ihr ihn annehmen wollt. Die Verse gehen noch so ein bisschen weiter. Jetzt wird es nämlich total spannend, finde ich. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Wahnsinn, oder? Was da drinnen ist. Und manchmal wünschten wir uns, dass wir hingehen und Leuten einfach zeigen, das ist mein Gott. Ich lasse mich von der Schlange beißen, mir passiert nichts. Gibt sogar Leute in Amerika, die das in ihrer Kirche machen. Geht nicht immer gut raus. Warum? Weil ich glaube, dass wir was aufpassen müssen. Es steht nicht da, wir werden Wunder tun, um den Leuten endlich zu beweisen, dass wir die wahren Paketboten sind. Also das ist nicht, damit wir besser dastehen oder irgendwie sowas. Sondern sie werden folgen, die Zeichen, wenn wir als Glaubende unterwegs sind. Und ich finde es auch spannend, selbst Jesus hat an manchen Stellen gesagt, nee, ich mache hier kein Wunder, weil eure Herzen sind so verhärtet. Also in Nazareth war das, da haben die Leute gesagt, komm, komm, zeig uns mal was, Zaubershow. Und er hat gesagt, nee, eure Herzen sind so verhärtet. Ihr wollt zwar jetzt irgendwie was Schönes, Übernatürliches sehen, aber ihr wollt nicht glauben, was ich euch wirklich zu sagen habe. Ich glaube, uns wird es oft genug auch so gehen. Ja? Von daher bleibt es eine Herausforderung zu sagen, ja, das sind Zeichen, die können uns als Christen passieren, aber sie passieren nicht, damit wir irgendein besseres Standing in der Welt haben oder damit irgendjemand leichter oder schneller glaubt, weil das entscheidende Kriterium ist das Wort, das die Leute glauben. Dass aus dem Wort entsteht der Glaube und der verändert die Herzen. Und dazu braucht es kein übernatürliches Zeichen oder Wunder. Und trotzdem, uns folgen Wunder. Haltet ihr das für möglich, dass wenn du betest, nicht weil du betest, sondern wenn du betest, dass Gott dann in einem Menschen etwas Übernatürliches tun kann? Wenn ich ein Glas Wasser trinke, dann gehe ich von aus, dass ein Glas Wasser in mir drin ist. Das ist nicht übernatürlich. Ja? Aber dass Gott durch uns heilt, haltet ihr das für möglich? Ich hoffe, wir tun es. Ich merke, es ist auch da ein Ringen in mir, weil ich bin jemand, der lieber alles sicher hat, sage ich mal. in seiner Hand. Aber ich kann es nicht in meine Hand nehmen. Ich muss immer wieder abhängig von Gott sein. Und er hat gesagt, wenn du für mich unterwegs bist, dann wirst du es erleben, auch übernatürlich. Um unseren Glauben zu stärken, um uns zu bekräftigen und Wege zu gehen. Rechnen wir also tatsächlich mit dieser Vollmacht durch Jesus? Wagen wir es als Gemeinde und als einzelne Christen, mutige Schritte voranzugehen, aufs Wasser, um es mit diesem Bild von Petrus zu sagen, wo wir manchmal nicht wissen, ob es trägt, aber Gott das Tragen dann schenkt? Ich möchte euch das wirklich mitgeben heute. Der Text endet kurz und knapp und damit auch meine Predigt dann. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Ja, Jesus ist nicht mehr sichtbar da, aber er ist nicht weg, sondern er ist einen Schritt vorausgegangen, sagen wir mal so schön. Er ist in der Gegenwart Gottes, da wo wir auch hin dürfen. Und dann endet dieses Markus-Evangelium mit einer Kurzzusammenfassung. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt bei dem Satz im Kopf haben, dass es nicht nur um ein Jahr geht, von dem Markus berichtet, sondern dass den Satz vielleicht ein anderer dazugefügt haben könnte und der mit einer 100-jährigen Perspektive da drauf staut, dann hat der Satz für mich viel, viel mehr Gehalt. Weil er zurückschaut und sagt, wir haben es erlebt. Und nicht nur so ganz kurz, sondern wir haben es erlebt, wie Gott wirklich mitgeht. Und wir Überbringer sein dürfen und diese Botschaft, was in Menschen bewegt. Und wir auch noch Dinge erlebt haben, die du und ich nicht für möglich gehalten hätten. Übernatürliches. Die Jünger haben sich senden lassen, ja, und wurden dann ermutigt als Folge durch die Wunder. Aber ermutigend ist auch dieser Schlusssatz. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagen. Oder anders gesagt, man könnte den Satz auch anders übersetzen und sagen, der Herr arbeitete mit ihnen zusammen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir im Kopf haben müssen. Wenn du das Paket nimmst mit der Botschaft, dann gehst du nicht allein irgendwo hin, sondern dann geht Gott mit dir dahin. Und dann arbeitest du zusammen. Dann ist es nicht dein Job, was er damit macht, sondern es ist Gott, der dadurch und mit dir und in dir wirkt. Gott macht den Rest. Das ist, ich sehe oft nur meine eigene Kraft und das, was ich bin. Aber ich möchte euch Mut machen. Seht immer wieder das, wie Gott in euch, mit euch und durch euch was macht. Und es nicht auf dich und deine Kraft ankommt. Sonst können wir es lassen. Gott macht mehr als den Rest. Er macht eigentlich alles und nutzt nur uns als Gefäß dazu. Aber er ruft uns auch in Verantwortung und sagt, ich möchte, dass du das Paket nimmst und losgehst und es übergibst. Und ich möchte, dass ihr euch von diesem Satz nicht lähmen lasst, so nach dem Motto, ich kann ja keinen Menschen bekehren. Kannst du auch nicht, stimmt. Aber jetzt sind wir genau bei dem. Gott schließt sich mit uns zusammen und wenn wir losgehen, dann wird Gott wirken. So hat er es gesagt, versprochen und er will es tun, aber nicht ohne mich und erwartet, dass wir losgehen. Es ist kein Gegensatz zwischen dem Wirken Jesu und dem Wirken der Jünger, sondern es ist ein Miteinander. Du und ich lassen uns von Jesus schicken, dann ist er dein bester Mitarbeiter. Mach dir bewusst. Also wenn du einen coolen Mitarbeiter hast, dann stell dir vor, Jesus ist noch besser. Ja? Und er ist mit dir unterwegs und arbeitet. So, ein anspruchsvoller Text. Wohlgemerkt, es ist Gottes Mission. Es ist nicht unsere, wir haben uns das nicht ausgesucht. Er hat diese Botschaft verpackt und will sie verbreiten auf der Erde. Und du hältst diese Nachricht in deiner Hand. Wem gibst du sie weiter? Das will ich dich heute wirklich fragen. Du musst auch gar nichts umpacken. Ja? Du darfst es einfach so lassen, wie es ist. Man muss nichts besser, schlechter machen, weglassen oder hinzufügen. Wir dürfen es einfach so weitergeben, wie es ist. Und diese Botschaft hat Auswirkungen für die Ewigkeit. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen. Ich habe zwei Leute beauftragt, die werden euch heute diese nette Live-on-Stage-Karte geben. Die ist dazu gedacht, dass man vielleicht hinten was draufschreibt, einen Empfänger drauf macht und sie dann entweder persönlich an der Haustür abgibt und sagt, du, ich glaube, das wäre was für uns zwei. Wollen wir zusammen hingehen? Und ihr braucht auch gar nicht verschweigen, dass es da auch um Inhalt geht und nicht um nur um ein nettes Musical. Ihr dürft ganz ehrlich sagen, da geht es um die beste Botschaft. Und da wirst du auch was von Gott hören. Aber komm mal mit und hör es dir an. Ich habe für mich erlebt, es hat mein Leben verändert. Und ich möchte euch damit Mut machen, sie zu nutzen. Und sie nicht nur daheim am Kühlschrank zu hängen, weil sie nett aussieht, sondern sie zu nutzen. Vielleicht wirklich persönlich an der Haustür. Und wenn ihr es nicht an die Haustür schafft, dann schreibt eine Adresse drauf, klebt eine Briefmarke drauf und schmeißt den Briefkasten. Dann muss Gott den Rest machen. Aber ich möchte euch ermutigen, sie zu nutzen. Und in diesem Sinne geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Gott segne dich. Amen. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht und wer das in Kurzform haben will, ich habe auch wieder ein Handout geschrieben. Unten im Stream ist der Link oder draußen liegen ein paar.